Also jahrelange Arbeit verbrannte gerade vor seinen Augen. Und was er dann zu seinem Sohn gesagt haben soll, war: Hol deine Mutter und ihre Freundin, so ein Feuer sieht man nicht alle Tage.
Genieße den Misserfolg. Und das ist, glaube ich, somit das Schwierigste, was man einfordern kann.
Genie ist oft nichts anderes als getarnte Hartnäckigkeit.
Wenn man sich diese Begründung durchliest, mangelnde Kreativität, und wir kennen jetzt alle Walt Disney, dann muss man, glaube ich, wieder zu der Feststellung kommen, dass es gewisse Dinge gibt, die hat man nicht selber in der Hand.
Das macht genau diese zugrunde liegende Geschichte vielleicht umso interessanter, weil man ja auch gleichzeitig immer darüber nachdenken muss, wie ist das eigentlich bei mir, und vielleicht auch merkt, ja, das ist bei mir auch so.
Und ich finde, genau das muss die Botschaft dieser Folge sein, dass man nicht anfängt, sich selber zu hinterfragen, zumindest nicht in Grundsätzen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 10 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen uns heute Misserfolgen widmen, denn mehr oder weniger jede erfolgreiche Person ist mindestens einmal im Leben in irgendetwas gescheitert. Und Business-Podcasts haben ja so die Eigenart, dass sie sich sehr viel mit super erfolgreichen, super coolen Menschen beschäftigen, die scheinbar immer nur gewinnen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht öfter auch mal Misserfolge untermischen und uns auch mal dem Thema Scheitern widmen. Denn ich finde, das ist oft ein guter Weg, um in richtig ehrliche Gespräche zu kommen, um am ganzen Bullshit-Gelaber vorbeizukommen. Und wenn man selber sein Mindset da ein bisschen ändert und es einem nicht mehr peinlich ist und man keine Angst davor hat, in irgendetwas zu scheitern, dann stehen auch die Chancen höher, wirklich große Dinge zu erreichen.
Das ist ja auch so ein typisch deutsches Phänomen oder etwas, das uns Deutschen gerne nachgesagt wird, dass Scheitern ein Makel ist, ne? Und dass es total peinlich ist, wenn Dinge nicht funktioniert haben. Und ich glaube, damit sollten wir aufräumen, denn gerade aus Fehlern kann man unglaublich viel lernen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe auch das eine oder andere Mal auf die Beine gestellt, das nicht so gut funktioniert hat. Und ich kann rückblickend sagen, egal ob das die Partyreihe in Köln war, ob das ein Hip-Hop-Label war oder andere Geschichten, das hat mich immer weitergebracht. Ich habe da immer draus gelernt und ich möchte die Kapitel nicht missen. Interessanterweise merkt man das ja erst in der Rückschau oder in der Nachbetrachtung. In dem Moment ist man natürlich ja frustriert und unzufrieden mit sich selber, hat vielleicht auch entsprechende Zweifel. Aber ich kann nur von mir reden und ich glaube, wir sehen nachher auch anhand der Beispiele, die wir mitgebracht haben, dass es eben durchaus lehrreich ist, wenn auch mal Dinge nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich, tatsächlich ist das ein wahnsinnig spannendes Thema, um das heute auch zu behandeln. Wir haben ja schon im Kontext Michael Jordan und Erfolgsfaktoren so ein bisschen in die Richtung gefühlt. Michael Jordan hat ja auch gesagt, all die Körbe, die ich nicht getroffen habe, haben mich dann letztendlich auch weitergebracht. Und unabhängig von Sport und Michael Jordan gibt es eben viele Beispiele, auch gerade im Unternehmenskontext. Zum Beispiel Dyson. Wir kennen alle den sensationellen Airblade, nachdem sich rumgesprochen hat, dass diese komischen Handtrockner oder Handtrocknerdüsen an Raststätten und in McDonald's ja angeblich Bakterien um sich schießen, waren wir alle heilfroh, dass Dyson endlich diesen Airblade dahingehangen hat. Ich finde den auch heute noch großartig. Ich habe riesig Spaß daran, diesen Airblade zu benutzen. Also ja. Ich bin Dyson-Fan. Der hat aber tatsächlich auch erstmal etwas erfunden, dann das Patent verloren, dann 1000 Prototypen gebaut, um dann letztendlich ja die Company aufzubauen, die wir heute kennen. Also über ihn würde ich gerne sprechen, genauso wie Henry Ford. Der hat ja, wie ich jetzt dann auch im Zuge der Recherche festgestellt habe, eine durchaus zwielichtige Vergangenheit. Er galt tatsächlich auch als Vorbild von Adolf Hitler. Das hat mich tatsächlich komplett schockiert. Da müssen wir drüber sprechen. Und Walt Disney. Disney ist ja in aller Munde, spätestens seit Disney Plus. Es gab ja mal eine Zeit lang, da hat dir jeder Homie erzählt, du brauchst unbedingt einen Disney Plus Account. Jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Zeit war Disney Plus, ich glaube, wochenlang auf Platz 1 der Download-Charts im App Store. Und genau, auch Walt Disney hat nicht von Anfang an Erfolg gehabt. Und da würden wir gerne drüber sprechen. Was hast du mitgebracht?
Ich habe auch einen Erfinder mitgebracht, etwas ähnlich wie Dyson vielleicht. Thomas Edison, den Erfinder schlechthin, und jemanden aus meiner Ursprungsprofession, dem Schreiben, nämlich Stephen King, einem King des Schreibens quasi. Und ich finde, wir haben uns damit jetzt erstmal welche ausgesucht, mit denen wir uns an dieses Thema von Misserfolgen ja fast schon behutsam nähern, denn die haben alle sehr, sehr spannende Lebensgeschichten, die aber auch alle in einem Happy End münden. Das heißt, man kann ja heute auch sehr viel Motivation und sehr viel Resilienz mitnehmen, glaube ich, aus den Stories, die wir haben. Es sind nicht mal so die richtigen Fuck-Up-Night-Geschichten. Falls ihr dieses Konzept kennt, Fuck-Up-Nights, das kommt, glaube ich, aus Mexiko. Es gibt es weltweit viele Leute, die sowas machen. Da erzählen vor allem Unternehmer, ist aber auch offen gehalten, vom Scheitern. Und das können dann auch mal Geschichten sein, wo einer sagt, ja, und hier stehe ich jetzt, denk drüber nach und guck, was ich daraus machen kann. Und ja, am Ende, das Spiel ist nicht zu Ende, solange man nicht aufhört zu spielen. Und genau dazu, glaube ich, werden uns die ganzen historischen Gestalten, die wir mitgebracht haben, auch was Schlaues sagen können heute.
Ich mag das Konzept der Fuck-Up-Night total gerne, weil ich finde, das ist eigentlich so das höchste Level des Selbstbewusstseins, wenn man sich auf eine Bühne stellen kann und einfach mal so ein bisschen berichtet, welche Dinge nicht funktioniert haben, um diesen Spirit irgendwie des Nicht-Aufgebens und des Sich-Durchbeißens auch weiterzugeben. Ich glaube, da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Also jeder kann sich auf eine Bühne stellen und seine Erfolgsgeschichten runterbeten und erzählen, welche erfolgreichen Cases er alle irgendwie geschaffen hat und wie toll seine aktuelle Unternehmung läuft. Aber sich auf die Bühne zu stellen und zu berichten, was nicht funktioniert hat, kann ich persönlich nur meinen Hut vorziehen. Und ich glaube, genau das sind die Dinge, die uns irgendwie als Unternehmer und Menschen auch weiterbringen. Ne? Dann da zuhören zu dürfen und aus den Fehlern zu lernen.
Persönlicher Gedanke nochmal, den ich da so gerne einbringen würde. Können wir quasi auch die Zukunftsfolgen hier diskutieren und bekommen vielleicht auch ein bisschen Feedback von Menschen, die gerade zuhören. Wenn ich uns beide mal so vergleiche, ne, und ich habe kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger. Wie lange kennen wir uns? 10 Jahre?
Ja. Ungefähr? Locker.
Ja, du hast sehr viele Dinge in der Zeit schon gemacht und du hast dann auch schon mal Sachen aufgehört, wo du jetzt vielleicht sagen würdest, ja, das wäre vielleicht so ein Misserfolg, weil sonst hättest du ja nicht aufgehört, du hast am Anfang noch höhere Ziele damit, wo ich mir dann eher dachte, warum hörst du denn auf, zieh doch weiter durch und das kann doch noch was werden. Und bei mir ist es dann eher so, ich muss den Punkt finden, wenn ich mich selbst so reflektiere, wo es sinnvoll wäre, vielleicht aufzuhören oder noch weiterzumachen. Es ist nicht mein Problem, irgendwie durchzuhalten und Sachen weiterzumachen. Nur man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht in Sachen verrennt und etwas 42 Jahre lang macht, wo man nach 2 Jahren hätte wissen können, Bro, das wird nicht das, was du dir vorstellst. Aber du schreibst immer noch Gedichte und denkst, eines Tages wirst du der große Goethe des 22. Jahrhunderts. Da gibt es ein Buch, das heißt The Dip. Das habe ich mal angefangen zu lesen. Das will ich auch noch weiterlesen. Wer sich dafür interessiert, kann es vielleicht auch mal machen, wo es, glaube ich, genau um diese Frage auch geht. Wann macht man weiter und wann nicht? Das heißt, das wäre nochmal so ein Ding, wie ich mir auch vorstellen könnte, wie wir das Thema vielleicht in Zukunft nochmal weiter spinnen können.
Du spielst ja gerade so ein bisschen auf meine Vergangenheit mit dem Label an. Ich glaube tatsächlich, wenn man eine Unternehmung führt oder gründet, geht es um mehr als Liebhaberei, sondern dann ist man halt auch ein Unternehmen, das Geld erwirtschaften muss. Und in dem Fall damals war es so, ich hatte ja 4 Künstler unter Vertrag. Urchandise, den wir alle noch von Optic Records kennen, Lars Unlimited, der Backup-Rapper von Kool Savas, ist jetzt viel mit Shindy unterwegs. Ja. Und 2 Nachwuchskünstler, Lucky Lux und Momo. Beide wahnsinnig talentiert, nur man muss die PS dann auch auf die Straße bekommen und entsprechend Alben verkaufen, sonst kannst du so ein Ding halt nicht skalieren. Und dann finde ich es auch wichtig, zu einem vernünftigen Zeitpunkt zu der Erkenntnis zu kommen, dass Dinge nicht funktionieren. Und ich glaube, sich selber einzugestehen, dass Dinge eben nicht funktionieren, ist genauso wichtig. Also das, was du gerade gesagt hast, dass man sich nicht verrennen sollte, ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit. Denn es gibt mit Sicherheit Menschen, die dann daran festhalten oder sich verrennen und lieber mal aufgehört hätten. Ne?
Genau, aber das ist ja auch der Punkt, das kenne ich natürlich auch nicht. Wir werden jetzt hier nicht in die alten Bücher gucken und jetzt über wie genau waren die Verkaufszahlen davon und was hätte man daraus schließen müssen. Damals hatte ich das Gefühl, wenn du das 2, 3, 4 Jahre weitermachst, dann kannst du ja erstmal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und da gibt es ja auch andere Geschichten, von beispielsweise aus Düsseldorf Selfmade Records, Elvio Omerbegovic, der es gegründet hat. Vielleicht das erfolgreichste Label der Deutschrap-Geschichte, will ich jetzt nicht lügen, aber mindestens Top 3 mit anderen wie Agro Berlin, vielleicht auch Banger Musik, vielleicht kann man auch Four Music nennen, egal. Darauf kommt es jetzt nicht an. Aber ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Label und auch die hatten es nicht immer nur einfach und das hat auch sehr lange gedauert, bis er irgendwann dann President of Rapper im Major Label war und ja, jetzt mit dem Ferrari durch Düsseldorf fährt. So viele Jahre hast du dir dabei nicht gegönnt, aber du hast ja eine sehr erfolgreiche Karriere dann woanders halt eben fortgesetzt. Von daher kann man im Nachhinein nur sagen, alles richtig gemacht, weil ich kenne natürlich auch andererseits Leute, die gerade in so einem Leidenschaftsberufsfeld wie Rap, ja, wo Leute da einmal drin sind und die kommen da nie wieder raus, weil die können das nicht loslassen. Die haben da einfach so Bock drauf und irgendwie gibt's einem dann auch was und man glaubt irgendwie immer noch, aber mit dem nächsten Song könnte der große Durchbruch kommen und dann machen die das 15 Jahre lang und irgendwann wird es ein bisschen traurig oder die Leute werden frustriert und so weiter. Da gibt es natürlich unglaublich viele von. Und wenn man nicht so jemand wird, sondern dann auch irgendwo die Eier hat, zu sagen, okay, ich habe mir jetzt hier schon echt was aufgebaut und ich habe hier echt Möglichkeiten, aber ich sehe das jetzt nicht mehr und es funktioniert nicht so, wie es soll und deshalb mache ich was anderes, dann ist das natürlich auch groß. Also wie das auch immer so ist, bestenfalls guckt man später auf die Sachen zurück, reflektiert die, analysiert die, so wie wir es gerade machen, verbucht sie aber nicht irgendwie als Misserfolg, der immer noch schmerzt, sondern eher als lehrreiche Erfahrung.
Absolut. Und damit schließt sich, glaube ich, der Kreis zu James Dyson, den ich in meinem ersten Blog gerne vorstellen wollen würde. Wie gesagt, Dyson kennen wir alle, der Airblade, ich feiere ihn sehr. Und wir haben hier tatsächlich einen beutellosen Dyson-Stabstaubsauger in der Wohnung hängen. Und das ist ja das Produkt, mit dem Dyson letztendlich erfolgreich wurde, dem beutellosen Staubsauger. Auf die Idee muss man dann auch erstmal kommen. Dyson feiere ich unter anderem auch deswegen als Unternehmen sehr, weil sie eine spannende Einstellung in Bezug auf Mitarbeiter bzw. Neueinstellungen haben. Und zwar sagt Dyson, ich habe keine besonders große Wertschätzung für Erfahrung. Mir ist Naivität und Neugierde wichtiger. Wir wollen die Dinge neu angehen, deswegen ist Erfahrung für uns wertlos. Finde ich total spannend. Wir bei Butter fahren da einen ähnlichen Ansatz. Wir sagen auch immer Motivation vor Erfahrung. Das heißt, uns ist das Mindset einfach deutlich wichtiger als die letzten 4 Agenturstationen und fahren damit wahnsinnig gut. Deswegen sehe ich da einige Parallelen tatsächlich zu Dyson. Mittlerweile ja immerhin 3.600 Mitarbeiter stark, davon 600 Ingenieure. Also auch wirklich unglaublich. Und wenn man sich so ein bisschen mit Sir James Dyson beschäftigt, dann wird er auch häufig als König der Fehlschläge betitelt. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich wollte wissen, was sind denn so seine Fehlschläge gewesen? Und der hat in jungen Jahren angefangen, Dinge zu entwickeln. Seine erste Entwicklung hat er tatsächlich mit 23 Jahren an den Markt gebracht. Ich weiß gar nicht, was ich mit 23 gemacht habe. Oder doch, ich weiß es schon. Ich habe definitiv keine Eigenentwicklung an den Markt gebracht.
Wir haben beide gerappt wahrscheinlich.
Ich habe nicht gerappt. Genau, er hat mit 23 Jahren das Boot Sea Truck an den Markt gebracht. Das konnte 3 Tonnen laden und 50 Meilen die Stunde fahren und wurde von Militär- und Bauunternehmen genutzt. Das muss man mal googeln, Sea Truck von Dyson. Und dann kam 4 Jahre später schon eine weitere großartige Erfindung. Und zwar hat er die Schubkarre revolutioniert. Wir kennen ja alle eine Schubkarre, ne? Die fährt ja in der Regel geradeaus und hat vorne ein Rad. Und er hat gesagt, total unpraktisch, lass uns doch das Rad durch einen Ball austauschen. Dann ist die Schubkarre viel wendiger, viel agiler und hat das Ganze erfunden tatsächlich. Das Ganze hat er dann Ball Barrow genannt und auch ein Patent angemeldet. Problem an der ganzen Geschichte, er hat das Patent nicht auf sich angemeldet, sondern auf die Company. Die Company ist pleite gegangen, das Patent war weg und damit seine erste große Erfindung. Ich persönlich habe diese Schubkarre mit Ball nie gesehen, bis ich es recherchiert habe. Vielleicht wäre das ein großer Erfolg geworden. Auch da wiederum ein spannendes Takeaway von Dyson, dass er gesagt hat, it took a horrendous thing like that for me to realize that you should put greater store by your own strength, because creativity is a rare commodity. Das, was ich jetzt in schlechtem Englisch versucht habe darzulegen, ist einfach, dass er sagt, hey, du musst mehr an dich selber und das, was du kreierst, glauben und den Wert nicht unterschätzen und im Zweifelsfall das Patent dann auch so an dich reißen und zusehen, dass dir das niemand stiehlt, statt zu glauben irgendwie, das wäre austauschbar an der Stelle. Mhm. Worum es aber eigentlich geht bei dieser Geschichte über Dyson, ist der Weg, wie er dann zu dem beutellosen Staubsauger gekommen ist. Und zwar hat er 5 Jahre lang an insgesamt 5.126 Prototypen gebaut. Das bedeutet, er hat fast jeden Tag einen neuen Prototypen fertiggestellt. Jetzt waren wir beide nicht dabei. Wir wissen nicht, ob der dann wirklich jedes Mal einen neuen Prototypen gebaut hat oder den einen Prototypen verändert. Das ist auf jeden Fall die Legende, dass er das über 5 Jahre lang gemacht hat. Und sagt auch, dass das bzw. der Prozess, diese 5.126 Prototypen, letztendlich das war, was ihn weitergebracht hat. Und er ist ein großer Fan von Edison, den du ja mitgebracht hast. Mhm. Und er sagt, when it comes to failure, I've not failed. I've just found 10.000 ways that won't work. It's a never-ending process that is enormously rewarding and endlessly frustrating. Ja, also er sagt einfach, die 10.000 Wege, die ich gefunden habe, dass etwas nicht funktioniert oder wie etwas nicht funktioniert, ist zwar unglaublich frustrierend, aber gleichzeitig eben auch wahnsinnig bereichernd. Und an der Stelle dann auch das Learning von Dyson. Er sagt nämlich, enjoy failure and learn from it. You can never learn from success. Jetzt würde ich den zweiten Teil des Satzes zumindest mal in Frage stellen, denn ich glaube schon, dass man auch von Erfolg durchaus etwas lernen kann. Aber ich mag den ersten Teil sehr, sehr gerne, nämlich, dass er sagt, enjoy failure, also genieße den Misserfolg. Und das ist, glaube ich, somit das Schwierigste, was man einfordern kann, dass sich jemand über seinen Misserfolg freut. Aber ich glaube, dass man vom Mindset durchaus dahin kommen kann, dass man Misserfolge zu schätzen lernt oder zumindest die Frustration über einen Misserfolg nicht ganz so lang dauert. Ich glaube, man kann sich ärgern, man sollte sich ärgern, aber auch direkt danach wieder umschalten und sagen, okay, was mache ich jetzt mit diesem Learning, das ich aus diesem Misserfolg gezogen habe? Und es zieht sich auch gleich durch weitere Geschichten, dass das im Kontext Misserfolg der entscheidende Aspekt ist, ihn zu schätzen zu lernen. Und ich glaube, da haben wir auch gerade eine ganz relevante Brücke bei diesem Thema hin zur Corona-Krise. Denn, wie wir beide wissen, stehen natürlich gerade wahnsinnig viele, oder streichen wir das wahnsinnig, stehen auf jeden Fall einige Unternehmen vor schwierigen Herausforderungen, müssen gegebenenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, ihnen droht Privatinsolvenz oder sie müssen sich anderweitig irgendwie umsehen. Und das ist natürlich schwierig. Ich glaube aber, dass viele dieser Personen in der Rückschau vielleicht auch positive Schlüsse daraus ziehen können, beziehungsweise sagen, okay, ich habe daraus gelernt, weil ich zukünftig mein Business vielleicht krisensicherer mache, weil ich besser vorsorge, weil ich vielleicht ein differenzierteres oder diversifizierteres Portfolio an den Markt bringe. All diese Dinge, die da jetzt gelernt werden können, sind, glaube ich, wahnsinnig bereichernd für die Zukunft.
Da hast du mich auch zum Nachdenken gebracht und ich musste gerade noch an was denken. Ich könnte das jetzt nicht nicht komplett zitieren nochmal, weil ich das jetzt auch, weil es jetzt auch ein spontaner Gedanke war, aber wo wir auch schon bei persönlichen Geschichten heute waren. Vor ein paar Jahren hat es mich noch viel mehr belastet, wenn es gerade mal wieder so aussah, als könnte vielleicht auch irgendwas super Schlimmes passieren, wodurch dann das Unternehmen pleite geht, was mir schon sehr wichtig ist und sehr viel wert ist. Und ja, was mir einfach viel bedeutet, seit 2012 jetzt ein eigenes Unternehmen aufgebaut zu haben. Und das hat mich teilweise dann auch hart belastet, wenn man gerade so vielleicht sogar auch an mehreren Fronten da gekämpft hat und immer das Gefühl hat, das könnte einem alles um die Ohren fliegen und das geht über Monate lang so. Ich habe das Gefühl, inzwischen ein entspannteres Verhältnis dazu zu haben. Zum einen vielleicht, weil ich länger darüber nachgedacht habe und vielleicht mit der Erkenntnis wieder rausgekommen bin, dass auch dann das Leben weitergeht. So, das heißt, ich habe das im Kopf quasi schon einmal durchgespielt, sodass die Vorstellung daran mich nicht mehr unterbewusst so dermaßen stressen kann. Da gibt es auch eine Menge Learnings, die man noch mitbringen könnte. Bei den Samurai gibt es das, aber auch im Stoizismus und so weiter, wo es darum ging, über den eigenen Tod zu meditieren und solche Sachen, ne, was ja quasi jetzt angewendet auf die Firma der gleiche Vorgang wäre. Und auch eine andere Sache fiel mir gerade spontan dazu ein. Irgendwann mal nach einem unserer berühmten Pizza-Essen hast du mal in irgendeinem Zusammenhang dazu auch mal was Cooles gesagt, was eigentlich darauf hinauslief. Ach Quatsch, da muss man gar nicht drüber nachdenken oder jetzt irgendwie Angst vor haben oder sonst was, weil im Endeffekt wissen wir ja, dass wir was können. Und wenn du irgendwo rausgeschmissen wirst auf der Welt und da was machst und von null anfangen musst, dann wirst du am Ende in einer Situation rauskommen, die in Ordnung ist und wirst irgendwas auf die Kette kriegen, weil es auf deine eigenen Stärken am Ende des Tages ankommt und nicht auf den Rest. Und ich glaube vielleicht das sind die zwei Sachen, die mir jetzt einfielen, die dabei dann geholfen haben, irgendwie die passende Einstellung dazu zu finden. Und von den Sachen, die du gerade erwähnt hast, da steckt ja jetzt zwei Arten von Misserfolg vielleicht auch drin. Das eine ist Sachen, wo man selber Fehler gemacht hat, wie Dyson, der dann sagt, ich hätte mir dieses Patent auf meinen Namen sichern sollen. Dumm, wusste ich damals nicht, habe ich was gelernt. Und das andere sind natürlich Sachen, die aus externen Faktoren kommen. Wie beispielsweise Corona, wo man dann auch sagen kann, ich hätte doch hier ein Polster mal anlegen sollen finanziell und so und mit der Liquidität nicht so auf Kante nähen und so. Und deshalb denke ich auch, dass eine Misserfolge auch irgendwie wertzuschätzen. Dazu kann ich auf jeden Fall auch noch was beitragen mit meinen Geschichten heute. Und das andere ist ja einfach was ganz Praktisches. Vielleicht auch der Wert von etwas zu besitzen oder von Ownership. Das ist mir auf jeden Fall in den letzten Jahren auch mal zwischendurch wichtiger geworden, so auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich wohne immer noch zur Miete und das auch bewusst. Meine Excel-Tabelle hat am Ende entschieden, es wird nichts gekauft. Da hat ja jeder auch irgendwie die Frage. Ich hatte das auch letztens in einem Interview, was ich bei hiphop.de gemacht habe, mit dem Rapper Calvin Cold. Der hat sich aus seinem Major-Vertrag rausgekauft, weil er die Rechte bei sich haben wollte. So ähnlich hat das auch mal Jay-Z gemacht, berühmtes Beispiel. Der hat $5 Millionen dafür bezahlt, seine Rechte von Def Jam Records zurückzukaufen. Und generell einfach ein Unternehmertyp, der immer wieder neue Sachen gestartet hat. Ja, sein erstes Label war schon Rockefeller Records, hat er selber gestartet. Tidal, der Streamingdienst, gehört ihm mit, glaube ich. Dann hat er Roc Nation gegründet, die unter anderem Jerome Boateng managen. Also managen ist vielleicht das falsche Wort. Promoten, auf jeden Fall mit ihm arbeiten. Ein Cognac, ein Champagner, eine Venture Capital Firma. Rockaware, die Modelinie, hat er mal für über 200 Millionen Dollar verkauft. Er investiert in Kunst und Immobilien. Und das hat alles immer bei ihm was damit zu tun, welchen Wert es hat, Dinge zu besitzen, damit man hinterher auch mit davon profitieren kann, wenn man da etwas aufgebaut hat. Und die Erfahrung habe ich auch schon machen müssen, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, man hat da was aufgebaut, was einem am Ende des Tages nicht gehört, wo einem dann jemand sagt, danke, cool von dir, ich gehe mir jetzt einen Porsche kaufen, und dass das auf jeden Fall einen Wert hat. Also dieses ganz praktische Learning von Dyson fand ich da auf jeden Fall auch noch nice bei dir. Soll ich zum Edison rübergehen?
Gerne.
Cool. Edison, du hast ihn schon zitiert mit dem 10.000 Wegen, die nicht funktionieren, die er gefunden hat. So hat er das halt eben positiv gesehen. Thomas Edison, ich glaube, jeder hat schon mal von ihm gehört. Berühmter Erfinder, was er alles erfunden hat, komme ich gleich nochmal zu. Ich bin bei Misserfolgen auf ihn gekommen durch das Buch The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ihn habe ich mindestens schon mal erwähnt. Ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen, ziehe mir sehr, sehr viel von ihm rein. Vorbild von mir im Bereich des, was sie hier gerade machen. Und der hat auch zwei Geschichten von Edison in seinem Buch The Obstacle is the Way, die ich heute mitgebracht habe. Thomas Edison hat die Tür zur Moderne aufgestoßen, sagt er so, und er hat die Forschungsarbeit späterer Unternehmen entscheidend mitgeprägt, denn er war nicht nur Erfinder, ein einzelner Typ in seiner Garage, sondern er hat das erste quasi industrielle Forschungslabor betrieben und er war mindestens genauso Unternehmer, wie er Erfinder war. Er hat mal gesagt, was sich nicht verkauft, will ich nicht erfinden, weil Verkäufe sind der Beweis für Nützlichkeit und was nützlich ist, ist ein Erfolg, und darauf war er also immer aus. Sehr viele Patente hat er in den Bereichen elektrisches Licht, Telekommunikation, aber auch Medien für Ton und Bild. Da können wir uns alle bei ihm bedanken. Vielleicht gäbe es ja ohne seine Grammophon-Vorläufer heute keinen Podcast. Wer weiß, die Glühbirne hat er auf jeden Fall nicht erfunden, wie öfter gesagt wird. Aber was er gemacht hat, ist, eine Glühbirne zu erfinden, die industriell in Fabriken in Serienproduktion gehen konnte, und zwar die erste. Und eine, die Gaslampen überlegen war und für die Verwendung von elektrischem Strom in Privathäusern der Durchbruch wurde. Von daher dann doch eine ganz, ganz große Sache, die mit der Glühbirne zusammenhing, auch wenn es nicht die allererste Glühbirne war. Die es vorher gab, hat eine sehr kurze Haltbarkeit. Und das war keine geplante Obsoleszenz, wo man sich ja heute noch immer öfter fragt, muss das jetzt eigentlich sein, dass das Ding schon kaputt ist? Nee, die meisten tun das nicht mehr, ne? Ihr habt alle Energiesparlampen. Ich habe immer noch manchmal welche mit diesem Draht, die man gar nicht mehr kaufen darf, weil ich tatsächlich Schlangen zu Hause in Terrarien habe und dafür darf man die noch kaufen. Also ich bin ein Mensch aus der Vergangenheit, der das noch kennt, und die gehen dann immer irgendwann kaputt und man fragt sich, musste das jetzt eigentlich sein? Damals musste das so sein, und Thomas Edison hat überlegt, wie kann man das lösen, und hat dann mit Glühfäden experimentiert. Und da war er auch nicht der Einzige, der da experimentiert hat, aber er war der Einzige, der 6000 verschiedene ausprobiert hat. Auch das wieder eine Legende, ähnlich wie bei Dyson, glauben wir das einfach mal, dass es wirklich 6000 waren. Er hat zum Beispiel mal das mit einem Baumwollfaden auf 14 Stunden Glühzeit geschafft, und dann hat er sich sehr viele organische Materialien angeguckt, hat sich Pflanzen aus den Tropen schicken lassen, auch mal ein Barthaar reingepackt, da hätten wir ihm auch noch beide helfen können. Und irgendwann hat ihm ein Mitarbeiter ein Bambusstück aus Kyoto, Japan, geschickt. Und das wurde sein Durchbruch. Verkohlte Bambusfasern waren der Schlüssel. Und so Kohlenstoff-Carbon-Glühfäden waren dann auch erstmal danach der Industriestandard und haben dann halt eben dazu beigetragen, dass die Glühbirne und der elektrische Strom die USA und dann die ganze Welt erobert haben. Und Ryan Holiday zieht daraus das Fazit, und das wäre ja auch mein Learning: Genie ist oft nichts anderes als getarnte Hartnäckigkeit. Man denkt halt, Edison, ein genialer Mann, der hatte immer super Einfälle, deshalb hat er so viele Patente. Nein, er hat einfach sehr hart gearbeitet, andere sehr hart arbeiten lassen und 6000 verschiedene organische Fasern ausprobiert. Das heißt, es war das Ergebnis von Kontinuität, dass er dahin gekommen ist. Edison selbst hat mal gesagt, die größte Schwäche ist es aufzugeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist es, es noch einmal mehr zu probieren. Eins von sehr vielen sehr berühmten Zitaten von ihm. Da kann man sich echt viel von ihm an die Wand hängen, wenn man sich dann motivieren möchte. Andere Zitate: Genie ist 1% Inspiration und 99% Schweiß. Heißt das Gleiche. Es läuft immer auf das hinaus, was Ryan Holiday sagt, working at it works.
Finde ich super, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Und das erleichtert mich total, denn Genie weiß ich gar nicht, ob ich davon so viel zu bieten habe, aber Hartnäckigkeit habe ich für 3. Von dem her, erleichtert mich das. Also mit diesem Learning kann ich heute Abend auf jeden Fall deutlich besser schlafen. Und auch das zweite Zitat, Genies 1% Inspiration und 99% Schweiß, auch damit kann ich mega gut arbeiten.
Ja, ich auch.
Fühle ich mich sehr repräsentiert.
Ich hoffe, es geht euch auch so beim Zuhören. Ist auf jeden Fall aufbauend. Es gab einen übrigens, der das gar nicht so lustig fand. Das wollte ich noch kurz sagen, da bin ich mit dem Blog auch durch.
Gerne.
Nikola Tesla, ja, kennt man ja vielleicht auch. Ein großer Konkurrent vielleicht auch von Thomas Edison. Und der hat mal ein Jahr lang bei Edison gearbeitet. Halt auch ein Erfinder. Später hat Elon Musk nach ihm sein Elektroauto benannt. Daher kennt man den Namen. Der hat mal sarkastisch, nachdem er bei Edison raus war, gesagt, wenn Edison eine Nadel im Heuhaufen suchen müsste, würde er direkt anfangen, sich jeden Strohhalm genau anzusehen. Und das war natürlich so ein bisschen, ja, das Leid wahrscheinlich von ihm aus dieser Zeit, während er da war und halt mit diesem manischen Chef zu tun zu haben, der immer gesagt hat, wir haben 2800 probiert, dann mach halt den 2801. Tesla hat irgendwann hingeschmissen, aber im Endeffekt ist das wahrscheinlich genau das, wie man das macht, wenn ihr jemals eine Nadel im Heuhaufen suchen müsst. Ein Strohhalm nach dem anderen. Und eines Tages hast du die Nadel gefunden.
Ich habe tatsächlich eine weitere Persönlichkeit, die mit Edison in Berührung kam, wusste ich vorher auch nicht. Und zwar hat Henry Ford damals tatsächlich bei Edison gearbeitet, beziehungsweise bei der Edison Illuminating Company, die damals eben genau diese Glühbirnen hergestellt hat. Wir kennen natürlich alle Henry Ford. Viele fahren ein Ford, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, denn Ford hat ja die Ford-Werke in Köln. Deswegen hier ein wirklich weit verbreitetes Fabrikat. Und ja, wir denken natürlich auch alle, Ford war von Beginn an eine Erfolgsgeschichte, weil er hat ja bekanntermaßen die Fließbandproduktion erfunden, zumindest im Kontext Auto. Also er hat mit der Fließbandproduktion das Auto zum bezahlbaren Massenprodukt gemacht und so konnte er zum Beispiel die Bauzeit des Ford Modell T um 90% verringern, weil es das eben vorher noch nicht gab. Das heißt, jetzt war es so, jeder Arbeiter in seiner Fabrik hatte nur eine Aufgabe, die er im Prinzip dann wie heute die Roboter immer und immer wieder durchführen musste. 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Und so ist er zu seinem Erfolg gekommen. Aber das eben nicht von Beginn an, sondern er hatte 2 Ausgründungen bzw. Gründungen, bevor er die uns heute bekannte Ford Motor Company gründete. Und zwar war es damals tatsächlich so, dass er bei Edison angestellt war und hat sich dort weiterentwickelt, hat ein bisschen Karriere gemacht, wurde dann irgendwann zum Chefingenieur befördert und hat Freiräume bekommen, auch ein bisschen zu experimentieren. Und diese Zeit hat er dann dazu genutzt, das Quadricycle zu entwickeln. Also ein selbst angetriebenes Fahrzeug, kann man mal googeln, sieht super funky aus. Und dieses Quadricycle hat er dann damals Thomas Edison vorgeführt und gesagt, hör mal, was hältst du denn davon? Also auch verrückt, ne? Also 2 so riesen Voll. Namen treffen sich irgendwie, Crazy. Reden über das Quadricycle. Und der hat gesagt, ja, super, mach dich damit selbstständig, gründe ein Unternehmen. Und das hat er dann gemacht. Und hat im Alter von 36 Jahren, auch das erleichtert mich, er hat erst mit 36 Jahren seine erste Unternehmung gegründet. Wir haben ja vorne gehört, Dyson mit 23 Jahren schon ein Amphibienfahrzeug rausgebracht. Und man kommt sich dann immer direkt alt vor. Aber Ford, wie gesagt, erst mit 36 Jahren, die Detroit Automobile Company, die ist leider überhaupt nicht ans Fliegen gekommen. Ein Gedanke von Henry Ford war dann, Fahrzeuge, Rennen gegen andere Fahrzeuge von anderen Herstellern fahren zu lassen. Aber das hat auch nicht so richtig gefunkt, deswegen ist die Company dann pleite gegangen, hat keine Investoren gefunden, dann hat er daraus die Henry Ford Company gemacht, dann hatte er neue Partner, mit denen hat er sich aber überhaupt nicht verstanden, denn er wollte ein Fahrzeug entwickeln, das eben für die Masse zugänglich ist, ein massentaugliches Fahrzeug, wohingegen seine Partner eher ja sportliche Fabrikate, also Nischenfahrzeuge herstellen wollten, da sind die nicht zusammengekommen. Interessanterweise wusste ich auch nicht, ist aus dieser Company Cadillac geworden. Cadillac kennen wir natürlich alle. Mhm. Total verrückt. Also ja. Aus der Company, die es damals gab, der Henry Ford Company, wurde dann Cadillac Motor Car Company. Und Henry Ford hat dann im dritten Anlauf und dann schlussendlich erfolgreichen Anlauf erst die Ford Motor Company gegründet. Und er hat wahnsinnig viele Zitate, auch total spannende Zitate. Und 2 davon habe ich mitgebracht. Eines davon ist, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ich glaube, ein sehr, sehr bekanntes Zitat. Ich konnte es vorher nur nicht Henry Ford zuordnen. finde ich auch total spannend, dass man auch mal unbekannte Pfade geht und sich nicht immer nur auf seine Stärken besinnt, sondern einfach mal Dinge riskiert. Dabei haben wir beide ja auch drüber gesprochen. Misserfolge entstehen halt immer nur dann, wenn man auch mal Dinge riskiert und auch bereit ist, mal neue Wege zu gehen und sich aus seiner Komfortzone rauszubewegen. Mhm. Und von dem her ist das etwas, was damit eben einhergeht. Und das zweite Zitat, das deutlich näher am Thema Misserfolg ist, ist gleichzeitig auch das Learning für diesen Blog. Nämlich ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit, schlauer von Neuem zu beginnen. Das finde ich auch wiederum einen total guten Ansatz, dass man jeden Misserfolg als eine Art Neustart sieht und sagt, okay, ich habe an Wissen gewonnen, ich habe völlig neue Voraussetzungen jetzt, um das nächste Mal erfolgreicher zu sein. Und wenn es wieder nicht funktioniert oder wieder scheitert, fange ich wieder bei Null an, habe noch mehr Wissen, als ich es vorher hatte und werde dann wieder erfolgreicher. Also im Prinzip immer wieder in diesen Loop reingehen und die Dinge verbessern. Also so ein bisschen im Prinzip Try-and-Error-Prinzip, ne? Mhm. Nur nicht bezogen auf einzelne Projekte oder Entwicklungen, sondern bezogen auf ja die eigene Karriere, wenn man so möchte. Man könnte vielleicht sogar zusammenfassen, die eigene oder persönliche Karriere ist ein einziges Try-and-Error.
An was ich schon wieder alles denken musste gerade. Abgesehen davon, dass mich andauernd wieder Erinnerungen, die so hochpoppen, an persönliche Misserfolge aus dem Konzept bringen oder aus meinen Gedanken bringen, wo wir bei diesem Thema sind, musste ich nochmal an Ray Dalio denken, den ich ja schon mal breit ausgerollt habe, als es um Investoren ging hier im Learnings Podcast. Die Folge kann man sich ja auch noch anhören, der dann ein sehr konkretes Modell auch dazu hat, wie man genau das hinkriegen sollte, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen, aus der Comfortzone raus und dann aus dem Misserfolg wieder was zu lernen und wie das so ein steter Kreislauf einfach ist. Aber man da irgendwie so die Treppe nach oben rollt auf die Art und Weise, wenn man das richtig und reflektiert macht. Und er ist ja überreflektiert. Das hat man in der Folge, glaube ich, schon so ein bisschen gemerkt. Ja, auf jeden Fall, Henry Ford scheint ein richtiger Visionär gewesen zu sein. Krasser Typ, sehr witzig, wie du gesagt hast, dass all diese Leute auch was miteinander zu tun hatten. Ich glaube, es ist auch unbestritten, auch wenn ich es, glaube ich, noch nie irgendwo gelesen habe. Steht bestimmt überall, ich habe es noch nicht mitbekommen, dass also Elon Musk wird sich ja auch Henry Ford zum Vorbild genommen haben, ne? Sonst würden ja nicht die Autos schon so ähnlich heißen mit Model X und Model T. Und auch die Art und Weise, nicht nur das Auto revolutionieren zu wollen, sondern auch wie das Auto gebaut wird. Da konnte man auch viel über die Tesla-Fabriken dabei lesen und das war ja bei Ford im Endeffekt auch das Ding. Noch revolutionärer als das Auto, was er auf die Straße gebracht hat, war, was er für die Industrialisierung getan hat auf die Art und Weise, weil er diese Produktionsprozesse eben so revolutioniert hat. Ja, ich würde wieder zurück zu Edison, wenn ich jetzt hier nicht noch mehr Misserfolge teilen muss, dann können wir mit dem weitermachen. Edison wusste generell auch, wie man mit Negativen umgeht, auch mit Schicksalsschlägen und sowas. Er war zum Beispiel fast taub, was nicht ganz so viele Leute wahrscheinlich wissen. Und auch da kann man sich natürlich fragen, wie sich solche Dinge immer auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken. Ich fand es ja auch bei Rockefeller in unserer ersten Folge, glaube ich, total spannend, mal drüber nachzudenken, was sein sehr extremer, abgefahrener Vater eigentlich wohl für eine Auswirkung auf ihn hatte. Bei Rodman könnte man das auch sagen. Was habe ich nochmal gesagt? Wie viele Kinder wollte der angeblich gehabt haben?
Ich habe es vergessen, aber es waren gefühlte 26 Frauen und 47 Kinder.
Irgendwie sowas total Absurdes auf jeden Fall. Also Väter scheinen eine große Rolle in unserem Leben zu spielen. Sowas finde ich natürlich auch immer interessant, aber jetzt kommen wir zu einem anderen Schicksalsschlag aus der Kategorie, ähnlich wie Pleite wegen Corona-Auswirkungen. Als Edison schon 67 stolze Jahre alt war, ging er eines Tages nach Hause in den Feierabend nach einem harten Tag in seiner Produktionsstätte und ein paar Minuten später kam ein Mitarbeiter von ihm angerannt und hat ihm gesagt, dass eben diese Produktionsstätte in Flammen steht. Er ist dann dahin, hat gesehen, hier ist nichts zu machen, löschen kann man nicht mehr. Da drin waren natürlich zahlreiche Prototypen, Aufzeichnungen. Wir haben ja gerade gehört, wie viel er rumexperimentiert und versucht hat. Er muss ja auch noch wissen, welche 6000 Materialien man schon erfolglos getestet hat. Also jahrelange Arbeit verbrannte gerade vor seinen Augen. Und was er dann zu seinem Sohn gesagt haben soll, war, hol deine Mutter und ihre Freundin, so ein Feuer sieht man nicht alle Tage. Wir sind gerade eine Menge Müll losgeworden. Also er hat es scheinbar locker gesehen und das klingt natürlich erstmal komplett bekloppt. Ich habe sogar beim ersten Mal Lesen von der Story mir gesagt, ach nein, das ist mir zu bescheuert, das nehme ich nicht mit in die Sendung, in den Podcast. Aber am Ende des Tages, was hätte er auch sonst tun sollen? Löschen konnte er es jetzt nicht, er kann das Feuer nicht auspinkeln, dann hat nur zwei Hände, weinen, sich aufregen oder sich besaufen an dem Abend, macht alles auch die Welt nicht besser. Kann man machen, kann man auch lassen. Was man tun muss, damit es einem besser geht, ist akzeptieren, was da gerade passiert. Ryan Holiday, von dem ich die Story hier habe, hat dazu dann in seinem Buch so gesagt, das finde ich auch sehr cool, wenn jemand rote Ampeln im Straßenverkehr persönlich nehmen würde, würden wir ihn für verrückt halten. Aber oft machen wir halt eben genau das. Wir stehen vor einer roten Ampel und wir nehmen das persönlich. Es gibt auch genug Leute im Straßenverkehr, die sich extremst über rote Ampeln aufregen können oder über andere Dinge, die im Straßenverkehr passieren, obwohl man es ja eh nicht ändern kann und man es nur noch schlimmer macht. Und natürlich hat Edison jetzt aber auch mehr gemacht, als das einfach zu akzeptieren. Er ist ja danach nicht in Rente gegangen und hat dann abends beim Whisky immer erzählt, ja, ich hatte mal so eine Produktionsstätte, aber die ist halt abgebrannt, sondern er hat das ganze Ding natürlich wieder aufgebaut. Er hat erstmal sich damit angefreundet, dass das jetzt passiert und hat halt eben versucht, sogar dankbar dafür zu sein und etwas Gutes darin zu sehen. Er hat einem Reporter gesagt, ich bin nicht zu alt für einen neuen Anfang. Sowas ist mir schon oft passiert. Auf die Art wird das Leben eben nie langweilig. Dann hat er es wieder aufbauen lassen. Und auch wenn er einen Riesenverlust gemacht hat, das wären nach heutiger Rechnung ungefähr 23 Millionen Dollar, am Ende des Jahres hatte er das Zehnfache am Umsatz, trotz dieses Rückschlags. Dementsprechend ist das, was Ryan Holiday daraus zieht, etwas, was du heute auch schon gesagt hast, nämlich liebe dein Schicksal. Amor fati ist da das Motto auf Latein. Liebe zum Schicksal heißt das übersetzt. Das stammt von Nietzsche tatsächlich. Der hat mal gesagt, meine Formel für die Größe am Menschen, das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen, sondern es lieben. Ja, und Ryan Holiday sagt, liebe alles, was dir passiert, weil du daraus etwas machen kannst. Das ist Rohmaterial, aus dem wir neue Dinge formen können. Und da schließt sich auch wieder der Kreis so ein bisschen zu vielleicht persönlichen Sachen. Ich habe ja gesagt, Edison war fast taub. Jemand anders, von dem ich mal eine sehr, sehr lange Biografie gelesen habe, von der ich eines Tages nochmal erzählen werde, Theodore Roosevelt, war als Kind dauernd krank. Das hat dann dafür gesorgt, dass er sehr viel gelesen hat, weil er so viel Zeit hatte. Und das hat ihm später als US-Präsident auch geholfen, dass er so extremst belesen und gebildet war. Gleichzeitig hat er sich nicht damit abgefunden, schwächlich zu sein. Sein Vater hat ihm irgendwann gesagt, du bist mit deinem Geist der Herr über deinen Körper. Ich baue dir jetzt hier einen Fitnessraum rein. Ganz so arm waren die damals auch nicht. Und der hat gesagt, stärke deinen Körper. Und dann hat er halt eben gepumpt, bis er eine Maschine geworden ist. Und Sport und unglaubliche Abenteuerlust, die er da entwickelt hat, waren auch immer Charaktereigenschaften von Theodore Roosevelt, die sich in seinen zahlreichen Abenteuern dann wiedergefunden haben. Also können wir uns einigen auf dieses Learning, glaube ich. Amor fati, liebe dein Schicksal. Versuch nicht nur zu sagen, ich toleriere das jetzt, nimm das hin, es ist halt so, sondern versuch dich damit wirklich anzufreuden. Und wenn du daran zurückdenkst, nicht ein flaues Gefühl im Magen zu bekommen, sondern zu sagen, ja, keine Ahnung, ist quasi zu lieben. Ein hehres Ziel, aber vielleicht das Richtige.
Wenn jemand rote Ampeln im Straßenverkehr persönlich nehmen würde, würden wir ihn für verrückt halten. Aber oft machen wir genau das, finde ich. Wirklich ein tolles Zitat. Ich kannte das vorher nicht. Ich musste gerade sehr schmunzeln, als du das gesagt hast, denn es ist ja tatsächlich so, wir nehmen viel zu viele Dinge persönlich.
Ja.
Und ich habe kürzlich erst wieder einen längeren Artikel darüber gelesen, dass die Reaktion anderer in allererster Linie durch das Mindset und die Persönlichkeitsstruktur und das persönliche Empfinden der anderen geprägt ist und eben nicht von dir. Das heißt nicht, dass man sich irgendwie in Selbstwahrnehmung ergötzt und die Fremdwahrnehmung ausblendet. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade die Balance zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist total entscheidend, auch gerade im Kontext Persönlichkeitsentwicklung, wenn man ein Unternehmen führen möchte, wenn man Abteilungsleiter ist, wenn man sich um Mitarbeiter kümmert etc. Aber man muss nicht alles persönlich nehmen. Man kann auch Dinge mal auf sich beruhen lassen und nicht hadern. Und deswegen finde ich den Vergleich mit der roten Ampel wirklich sensationell.
Okay, am besten deutlich machen kann man es sogar fast dann doch auch wieder an Rappern. Ich weiß nicht, ob es schon zu viel wird, dass wir über Rap reden, aber Rap ist ja erst noch eine Kunstform, wo man den ganzen Tag von sich selber rappt. Ich glaube, die meisten Strophen fangen mit Ich an. So. Und das führt natürlich auch dazu, dass auch der Rapper gar keine große Distanz zwischen der Kunstfigur und seinem persönlichen Ich hat und es dementsprechend auch extremst persönlich nimmt. Wenn beispielsweise so ein frecher Journalist eine schlechte Review schreibt oder das Musikvideo nicht sofort am ersten Tag gepostet wurde, als es rauskam und so weiter, weil man es halt komplett persönlich nimmt. Und auch als Nicht-Rapper kenne ich das halt vom selbstständigen Arbeiten. Also ne, wenn mein Artikel nicht gut ankommt als Schreiber, als Selbstständiger dann oder wenn es mit meinem Unternehmen irgendwo nicht läuft, man nimmt es halt sehr oft sehr persönlich, weil man das gar nicht drin hat. Aber am Ende des Tages müsste der Rapper sich auch klar machen, das ist hier der Avatar, den ich gerade steuere. Ich bin nicht meine Rap-Karriere und du bist auch nicht dein Unternehmen. Das ist nicht nur juristisch eine von dir getrennte Einheit, sondern das ist auch einfach so. Und wenn dein Projekt scheitert, dann heißt das nicht, dass du ein wertloser Mensch bist, ne? Sondern dann heißt das, du hast was ausprobiert.
Definitiv. Ich muss im Kontext Rap immer wieder an meinen alten Weggefährten Summer Jam denken, der ja, wie wir alle wissen, 10 Jahre lang gerappt hat, ohne den überbordenden Erfolg zu haben, wie er ihn jetzt hat. Und ich frage mich da, also ich freue mich da riesig drüber, wirklich. Alleine aufgrund dessen, dass er so lange durchgehalten hat. Und ich frage mich häufig, was wäre gewesen, wenn er nach 7, 8 Jahren gesagt hätte, gut, dann lasse ich es sein.
Ja.
Und diesen vermeintlich ausbleibenden Erfolg, den er damals schon verdient hat, weil er war eigentlich schon immer einer der besten Rapper in Deutschland, Punkt. Sich dann einfach gesagt hätte, okay, vielleicht feiern die Leute mich nicht, vielleicht bin ich das Problem, vielleicht rappe ich doch nicht so geil, bla bla bla. Aber all das hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. Ne?
Ja.
Das ist ja auch wieder so ein bisschen das, was du im allerersten Blog gesagt hast. Von wegen, Genie ist oft nichts anderes als getarnte Hartnäckigkeit. Und ich meine, 10 Jahre lang Hartnäckigkeit. Und jetzt schwimmt der Kollege im Geld und auf einer Welle des Erfolgs und jeder einzelne Euro ist verdient. Und das zeigt einfach wieder, dass es häufig nicht nur mit einem selber zu tun hat, sondern dann vielleicht auch viel mit Momentum. Vielleicht war der Markt noch nicht bereit, vielleicht waren die Leute nicht bereit. Das sind ja 1000 unterschiedliche Faktoren, die man selber häufig auch gar nicht beeinflussen kann. Ne, vielleicht überschätzen wir uns auch einfach in unserem Einfluss. Ne? Manchmal hat man ja das Gefühl, gerade als selbstbewusster Unternehmer, man hätte alles selber in der Hand und man könnte die Dinge selber zum Erfolg bringen. Aber wahrscheinlich müssen wir alle zu der Erkenntnis kommen, dass wir selber vielleicht 10%, 15%, 20% des Erfolgs steuern können und der Rest sind dann vermeintliche Zufälle oder glückliche Fügungen oder.
Ne? Ich würde noch ergänzen dazu, also ich würde mich jetzt nicht festlegen auf eine Prozentzahl, aber auf jeden Fall hat man lange nicht 100% in der Hand und das ist so. Und wir haben ja jetzt darüber geredet, wie man dann auf sich selber blicken sollte. Genauso sollte man dann wahrscheinlich auch hinterfragen, wie man eigentlich auf andere guckt. Denn wir haben ja alle auch irgendwo die Eigenschaft, da quasi nach dem Lebenslauf zu beurteilen. Und was machst du so? Ja, ich bin ja der Boss von der Firma. Ach so, okay, krasser Typ. Und jemand anderes ist gerade nicht der Boss von der Firma oder so oder hat nicht die goldene Schallplatte oder hat sonst was. Und dann schätzt man den ja auch erstmal irgendwie anders ein, weil dieser Proof irgendwie noch nicht da ist. Aber aus dem, was wir gerade gehört haben, muss man dann doch auch im Endeffekt lernen, Edison war ja kein schlechterer Mensch, als er erst 5500 Glühfäden ausprobiert hatte. Der ist ja nicht erst mit dem 6000. Glühfaden, der dann, ne, das war natürlich dann der Proof, aber er war immer der gleiche Typ. Und genauso ist das bei dem rappenden Thomas Edison Summer Jam aus Mönchengladbach, ne, aus Reit. Und bei all den Leuten, über die wir heute sprechen, da sollte man dann vielleicht auch ein bisschen tiefer gucken, wenn man über andere Menschen nachdenkt und welche Wertschätzung man denen so entgegenbringt.
Und es ist halt bei vielen Karrieren das gleiche Bild. Also bei vielen großen Persönlichkeiten, über die wir heute sprechen und auch bei welchen, über die wir heute nicht sprechen, ist es häufig so, dass es immer wieder Skeptiker oder Zweifler gab oder Dinge nicht funktioniert haben oder Unternehmungen Misserfolge geworden sind oder im Misserfolg resultierten. Und die es dann letztendlich durch ihre Beharrlichkeit doch wieder geschafft haben. Mein drittes und letztes Beispiel für heute ist Walt Disney. Ich glaube, ich muss keinem von euch erzählen, was Walt Disney alles auf die Beine gestellt hat. Das kennen und wissen wir alle. Was ich vorher nicht wusste, ist, dass er damals schon während seiner Schulzeit bei der Schülerzeitung gearbeitet hat und dann später auch in der regulären Zeitung. Also er war Zeitungsredakteur und durfte dort nicht lange bleiben bei der Zeitung, denn er hat die Kündigung bekommen und die Begründung war mangelnde Kreativität. So, wenn man sich diese Begründung durchliest, mangelnde Kreativität, und wir kennen jetzt alle Walt Disney, ja, dann muss man, glaube ich, wieder zu der Feststellung kommen, dass es gewisse Dinge gibt, die hat man nicht selber in der Hand, sondern in dem Fall unterlag Walt Disney der Beurteilung seines Vorgesetzten, ja, der entweder einen schlechten Tag hatte oder das Unternehmen war nicht gut geführt und hatte nicht das notwendige Geld, um ihn weiter anzustellen. Das heißt, man hat unter einer fadenscheinigen Begründung ihn freigestellt. Ne? Er hätte damals ja auch zweifeln können und denken können, okay, vielleicht bin ich nicht kreativ. Dann hätten wir nie erfahren, welches Potenzial drinsteckt. Mhm. Und es hat dann lange gedauert, bis er tatsächlich den Erfolg hatte, für den er heute gefeiert wird. Sein großer Durchbruch war ja dann die Erfindung von Mickey Mouse. Damit ist er damals komplett durch die Decke gegangen, hat mit seinem Bruder zusammen Disney Brothers Studios gegründet. Und auch da war mit den Misserfolgen in seiner Laufbahn noch nicht Schluss. Denn nach diesem Riesenerfolg hatte er die große Vision, einen Freizeitpark zu entwickeln bzw. aufzumachen. Also einen riesigen Freizeitpark mit seinen zum Leben erweckten Tierfiguren zu eröffnen. Das war sein großer Traum. Und er hat damals der Legende nach mit 300 Banken gesprochen. Ich kenne nicht mal 300 Banken, aber er hat mit 300 Banken gesprochen und alle Banken haben abgelehnt, ihm für diese verrückte Idee nämlich einem riesigen Freizeitpark mit zum Leben erweckten Tierfiguren, irgendwie Kredit und Geld zu geben. Er ist aber dran geblieben und die 301. Bank hat ihm dann tatsächlich das Ganze ermöglicht und wir kennen es heute alle unter dem Walt Disney World Resort in Florida. Das ist nämlich damals entstanden. Und Walt Disney sagt dazu: "All the adversity I've had in my life, all my troubles, all obstacles have strengthened me. You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you." Ne? Also auch da wieder, auch wenn man es nicht realisiert, aber gerade der Tritt in den Hintern oder der Misserfolg, der gehört einfach dazu. Und wenn selbst Walt Disney irgendwann mal in seiner Laufbahn mangelnde Kreativität vorgeworfen wurde und er daraufhin entlassen wurde, ist es, glaube ich, wieder eine Bestätigung für die These, die wir eben hatten. Manchmal steckt man einfach nicht drin und manchmal kann man selber diesen Misserfolg gar nicht verhindern. Auch da steckt wiederum drin, Dinge nicht persönlich zu nehmen, nicht jede rote Ampel persönlich zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann trotzdem mit dem Mindset rangehen, dass man sagt, okay, der Misserfolg macht mich stärker. Also wieder von Null anfangen, wieder dieses neu gewonnene Wissen einsetzen, was wiederum eine schöne Parallele ist zu meinem zweiten Learning, nämlich, dass die Karriere eine einzige Aneinanderreihung von Try and Error ist.
Ja, voll. Ich habe echt das Gefühl, wir erzählen heute oft die gleiche Geschichte aus allen verschiedenen Ecken der Welt. Das macht genau diese zugrunde liegende Geschichte vielleicht umso interessanter, weil man ja auch gleichzeitig immer darüber nachdenken muss, wie ist das eigentlich bei mir und vielleicht auch merkt, ja, das ist bei mir auch so. Also jeder, der zuhört, dem wird es vielleicht ähnlich gehen. Und ich habe dann auch nochmal einen Kreativen hier mitgebracht, nämlich Stephen King, wie angekündigt. Ich habe seine Bücher verschlungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich so, späte Kindheit, frühe Pubertät oder sowas muss das gewesen sein. Ich glaube, so 15 habe ich geschafft.
Ich habe gerade noch mal eine Minute darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Mhm. Und ich finde, genau das muss die Botschaft dieser Folge sein, dass man nicht anfängt, sich selber zu hinterfragen. Zumindest nicht in Grundsätzen. Ja? Mhm. Und nicht denkt, man ist nicht gut genug, man ist nicht schlau genug, man ist nicht schnell genug, man ist nicht fleißig genug.
Ja.
Das ist in den aller seltensten Fällen der Fall. Na, jeder macht Fehler, jeder hat Misserfolg, häufig steckt man nicht drin. Ich bleibe bei meiner These der 20%. Die könnt ihr gerne challengen, schreibt es einfach in die Kommentare und sagt, Philipp, du hast gar keine Ahnung, es sind 95. Und dann können wir da wahnsinnig gerne drüber diskutieren. Aber das Entscheidende ist und die Botschaft ist, wenn ihr Misserfolg habt, egal ob jetzt im Kontext der Corona-Krise oder davor oder danach, weiter an sich selber glauben und jetzt erst recht.
Genau, man kann Vorgehensweisen hinterfragen, man kann vielleicht sogar selbst Eigenschaften von sich hinterfragen, wobei man auch mit denen Frieden schließen sollte und dann halt eben damit arbeiten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Natürlich kann man gucken, ein paar Schwächen etwas auszumerzen, in den Stärken noch stärker zu werden, aber man sollte sich selbst so annehmen, wie man ist und man sollte sich nicht im Grundsätzlichen in Frage stellen oder in Frage stellen lassen von Schicksalsschlägen oder von anderen, die einem als Walt Disney sagen, man sei nicht kreativ. Absolut. Stephen King, der hat ein Buch geschrieben namens On Writing, A Memoir of the Craft. Das kann ich jedem ans Herz legen, der auch gerne ein besserer Schreiber werden möchte. Es ist ein sehr praktikabler Ratgeber und außerdem steckt da auch eine kurze Biografie von ihm drin, von Stephen King. Und er ist auch wieder jemand, der Gutes aus Schlechtem gemacht hat. Das ist nicht ganz unser Thema heute mit den Misserfolgen, aber ich finde, es ist ein bisschen was Ähnliches, weil es einem auch zeigt, wie eigentlich Amor Fati funktionieren könnte. Warum soll ich mein Schicksal lieben, selbst wenn es doch gerade mir nur Schlechtes bringt? Auch bei ihm ähnlich wie bei Theodore Roosevelt. Er war als Kind nicht oft, aber ein Jahr lang oder so sehr krank, musste dann eine Klasse auch wiederholen. Deshalb, er hatte zum Beispiel eine Ohrenentzündung, die durch Masern ausgelöst wurde. Und wie er in seinem Buch beschreibt, wie ihm mehrmals vom Arzt das Trommelfell punktiert wurde, ist schlimmer als alles, was er in Horrorbüchern jemals geschrieben hat. Er hat aber auch diese Zeit daraus vielleicht später was Positives mitgenommen. Er meint zum Beispiel, er hätte in der Zeit bestimmt 6 Tonnen Comicbücher gelesen und hat irgendwann dann auch selber angefangen zu schreiben. Und das war vielleicht auch eine Auswirkung davon, dass er gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, weil er andauernd zu Hause im Bett liegen musste. Er hat angefangen zu schreiben, positive Bestätigung von seiner Mutter bekommen. Das war das bis dahin beste Gefühl, was er jemals hatte. Es hat ihm sehr viel gegeben. Sowas wird ihn natürlich geprägt haben oder auch was anderes. Das sagt er selber nicht in seinem Buch, aber das hat mal ein anderer Biograf über ihn geschrieben. Er hätte wohl mal als Kind mitbekommen und gesehen, wie ein anderer Junge von einem Zug überrollt wurde. Und wäre davon natürlich sehr geschockt gewesen und hätte dann auch seine Erinnerungen daran verloren. Vielleicht steht es deshalb nicht in seiner eigenen Biografie. Da gibt es dann die Mutmaßung, vielleicht hätte auch das dazu geführt, dass er später dann so einen Hang zu Horrorgeschichten hatte, die ihn ja so berühmt und erfolgreich gemacht haben. Er hat auf jeden Fall dann auch schon als Jugendlicher angefangen zu versuchen, seine Storys zu platzieren. Das ist ihm erstmal nicht gelungen. Er hat zum Beispiel sehr viele Kurzgeschichten an Alfred Hitchcocks Mystery Magazine geschickt. Immer wieder Absagen bekommen. Meistens gab es nicht mal eine Begründung. Er meint mal, das einzige Feedback, was er in 8 Jahren bekommen hat, wo er immer weiter Kurzgeschichten dahin geschickt hat, war so eine kleine Notiz, so ein Post-it, wo drauf stand, Manuskripte nicht zusammentackern. Okay, das war alles. Aber er hat 8 Jahre lang weiter Briefe geschrieben und hat diese Absagen alles zu Hause in seinem Zimmer an einen Nagel aufgespießt und sie benutzt, um sich weiter zu motivieren. Er hat die nicht weggeworfen wütend, sondern die hingen bei ihm an der Wand. Jahre später, er war verheiratet, seine Frau und er, beide Autoren, beide verdienen damit nichts, haben 2 Kinder, leben in einem Wohnwagen. Er arbeitet als Lehrer und manchmal abends, nachts noch als Bügler in einer Wäscherei. Seine Frau arbeitet bei Dunkin' Donuts. Die konnten sich nicht mal ein Telefon leisten und fahren ein kaputtes Auto. Und zu der Zeit meinte er, sein Leben war so teaching school, raising kids, loving my wife, getting drunk on Fridays and writing stories. Und er wurde schon etwas deprimiert, weil er so das Gefühl hatte, ich sehe mein ganzes Leben vor mir. In 20 Jahren werde ich immer noch das Gleiche machen, immer fetter und älter werden, immer mehr trinken. Und er meint dann so, Zitat, ich würde mich selbst anlügen und mir sagen, es sei noch nicht zu spät, um es noch zu schaffen. Also seine Zuversicht war an dem Punkt begrenzt. Aufgehört, hat er aber halt interessanterweise trotzdem nicht. Er hat weitergeschrieben. Und irgendwann hat er mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die hieß Carrie. Die hat er in den Müll geworfen, fand er nicht gut. Seine Frau hat sie wieder rausgeholt, fand die gut, hat ihm gesagt, mach ein Buch daraus. Und das hat er dann auch gemacht. Und eines schönen Tages, auch das Manuskript hat er eingereicht, war er gerade im Klassenraum, da wurde er ins Lehrerzimmer beordert. Deine Frau ist am Telefon, da dachte er sich, okay, entweder hat sich einer der Jungs das Bein gebrochen oder ich habe mein Buch verkauft. Und tatsächlich war es so, er hat sein Buch verkauft bekommen. Es wollte ein Verlag als Taschenbuch rausbringen und er sollte 2.500 € Vorschuss dafür bekommen und 50% von zukünftigen Gewinnen. Das hat sein Leben natürlich nicht grandios verbessert, aber leicht. Immerhin hatte er danach Geld für ein Telefon und eine neue Wohnung, wo er $90 Miete bezahlt hat. Das waren noch Zeiten. Dabei ist das ja jetzt nicht hunderte Jahre her. Also für $90 Miete gewohnt und eines Tages kam auf dem neuen Telefon zu Hause wieder ein Anruf und da wurde ihm gesagt, ein anderer Verlag hat jetzt die Rechte an diesem Buch gekauft und will das als Paperback-Version rausbringen und die bezahlen für die Rechte an dem Buch 400.000 € und die Hälfte gehörte ihm. Also jemand, der $90 Miete bezahlt, bekommt dann $400.000, müssen es sein, nicht Euro, wo er die Hälfte von bekommt, also 200.000 bleiben bei ihm. Das war natürlich krass, das war sein großer Durchbruch, wie ein Lottogewinn so ein bisschen. Carrie wurde später auch verfilmt, sehr vieles von ihm wurde ja dann verfilmt. S zum Beispiel, The Shining, Friedhof der Kuscheltiere, Kinder des Zorns, Running Man oder auch The Green Mile. Seine Bücher wurden mittlerweile über 400 Millionen Mal verkauft. Er verdient heute angeblich um die 40 Millionen im Jahr und hat ein Net Worth von $400 bis $500 Millionen. Also, Learning, ähnlich wie wir es vorher gesagt haben, Rückschläge sind Trophäen auf dem Weg zum Ziel. Häng sie dir an die Wand und mach weiter. Genauso wie Stephen King immer weiter geschrieben hat, sich immer weiter verbessert hat, immer weiter eingesendet hat, selbst wenn kein Feedback kam, nie die Karriere an den Nagel gehangen hat und immer das gute stoizistische Prinzip der Engländer des viktorianischen Zeitalters beherzigt hat. Keep calm and carry on.
Der Stephen King, wer hätte das gedacht? Ich fand ja tatsächlich die Anekdote mit seiner Frau sensationell, denn das ist ein Aspekt, den hatten wir heute in dem Kontext Misserfolg noch nicht, dass man Leute an seiner Seite braucht, egal ob es die Frau oder der Mann ist oder Freunde oder wie auch immer, die einen unterstützen, supporten, den Rücken stärken, auch mal wieder aus dem Loch rausholen. Denn alleine ist scheiße. Ne, alleine ist Erfolg scheiße und Misserfolg erst recht. Ja. Deswegen glaube ich, kann ich zumindest jedem raten, auf dem Weg, den man bestreitet, Leute an seiner Seite zu haben. Denn spätestens im Misserfolg kann einem das den Hintern retten oder man wird dann aus dem Loch geholt, aus dem man vermeintlich alleine nicht rauskommt.
Voll, absolut richtig. Ich hätte aber noch eine Frage für dich zum Abschluss.
Gerne.
Und zwar würde ich das gerne vielleicht auch nochmal so ein bisschen challengen, was ich jetzt gerade auch selber hier von Stephen King erzählt habe, von seiner Erfolgsgeschichte. Wenn du nochmal auch an den Punkt denkst, wo er schon dachte, ich sehe hier mein Leben vor mir, ich werde hier ein Leben lang Lehrer bleiben, was er natürlich nur gemacht hat, um sich über Wasser zu halten. Eigentlich wollte er ja immer Schreiber sein, ne? Meinst du nicht, dass die meisten Leute, die es genau so machen, wie es Stephen King gemacht hat, einfach ein Leben lang Lehrer für kreatives Schreiben bleiben und halt nicht das Glück haben, dass plötzlich dieser Anruf kommt?
Ich glaube, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Wir haben eben über das Beispiel Summer Jam gesprochen. Wir haben eben das Zitat gehört, dass Genie meistens nur getarnte Hartnäckigkeit ist. Ich glaube, wenn man lang genug dranbleibt und Qualität liefert und das, was man macht, wirklich gut ist, dann fliegt das Ding auch. Ich würde mich weigern, diesen Weg aufzugeben. Natürlich hilft es, dann auch an der einen oder anderen Stelle Glück zu haben. Da sind wir dann wieder bei meiner These der 20%. Ja. Aber nee, ich bin der festen Überzeugung, wenn jemand Gutes liefert, wenn jemand gute Qualität liefert und das Ganze dann auch noch mit Hartnäckigkeit paart, dann kommt man immer wieder aus Misserfolgen zurück und wird am Ende den Erfolg bekommen, den man dann auch vermeintlich investiert hat, beziehungsweise das Ernten, was man gesät hat.
Macht ja auch Sinn, wenn du zum Beispiel sagst, man hat nur 20% selbst in der Hand. Ja, dann ist natürlich auch klar, je öfter man spielt, desto höher die Chance, dass eines Tages dann halt die 6 Richtigen dabei sind, indem man halt eben einfach dranbleibt. Und wenn man dann noch 2 Sachen ergänzt, die wir auch schon hier besprochen haben in dieser Folge oder auch in anderen, nämlich zum einen, dass man seinen Selbstwert davon auch nicht komplett abhängig machen sollte, weil man könnte auf meine Frage ja auch antworten, so what? Und wenn man bis zum Ende Lehrer für kreatives Schreiben bleibt, du weißt ja, du hast dein Bestes getan und es liegen halt eben nur 20% in deiner eigenen Hand und du musst dich nicht bekloppt machen über Sachen, die nicht in deiner Hand hängen, Stichwort rote Ampel, plus setz vielleicht deine Ziele nicht zu eng, das haben wir auch schon, welche Folge war das denn nochmal? Das haben wir in einer Folge auch schon besprochen.
Das wollte ich genau gerade sagen. Du hast ja gerade gesagt, man wartet auf die 6 Richtigen, aber wir müssen die 6 Richtigen ja erstmal definieren. Was sind denn 6 Richtige? Ja. Ist es Bundeskanzler werden? Ist es Lehrer für kreatives Schreiben? Ist es ein Buch veröffentlichen? Ist es 10 Bücher veröffentlichen? Ist es, dass diese 10 veröffentlichten Bücher verfilmt werden? Ist es, dass diese Filme dann wiederum Klassiker werden und einen Oscar bekommen? Also, was genau sind jetzt die 6 Richtigen? Und da hatten wir tatsächlich eine Folge zu, wo wir gesagt haben, jeder muss für sich selber entscheiden, in welchem Framework er sich bewegt und welche Ambitionen er da an den Tag legt. Und ich habe ja von meinem Kollegen berichtet, der eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht hat und damit wahnsinnig glücklich ist. Vielleicht sind das seine 6 Richtigen.
Ja.
Von dem her einfach ein bisschen auf den Lauf der Dinge vertrauen. Ne? Go with the flow und Qualität liefern. Nicht aufhören damit, hartnäckig bleiben, immer wieder aufstehen. Ne, die Floskel des Jahrtausends, aber sie stimmt ja immer, einmal mehr aufstehen als hinfallen. Die müssen wir natürlich auch noch hier in unserem Misserfolgs-Podcast, zumindest in der Folge, unterbringen. Und von dem her, glaube ich, haben wir das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich würde das Ganze gerne mit meinen Learnings abschließen wollen, wenn das für dich passt.
Sicher.
Super. Learning Nummer 1, enjoy failure and learn from it. You can never learn from success. Den zweiten Teil wollten wir beide challengen. Den ersten finden wir gut. Failure, enjoyen und das einfach als Möglichkeit zu lernen mitnehmen. In eine ähnliche Kerbe schlägt das zweite Learning, nämlich ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit, schlauer von neuem zu beginnen. Da waren wir bei der Aneinanderreihung von Try and Error. Und das dritte Learning ist, you may not realize when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you. Also einfach den Misserfolg dann auch mal hinzunehmen und zu verstehen, dass das jetzt vielleicht auch einfach mal nötig war oder dir hilft, um dann wieder einen Schritt weiterzukommen.
Cool. Meine 3 Learnings für heute. Erstens, Genie ist oft nichts anderes als getarnte Hartnäckigkeit. Zitat von Ryan Holiday, der Thomas Edison analysiert hat. Zweitens, Amor Fati, liebe dein Schicksal, aus der gleichen Quelle. Und drittens, bezogen auf Stephen King, Rückschläge sind Trophäen auf dem Weg zum Ziel, häng sie dir an die Wand und mach weiter. Abschließend bleibt eigentlich, glaube ich, nur noch zu sagen, zum einen, wir haben wieder Quellen und ein bisschen Further Reading Tipps auf learnings.de gestellt. Ihr findet den Podcast ja immer überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei Orange bei Handelsblatt und außerdem auf learnings.de und da werden wir das auch noch hinstellen. Da findet ihr zum Beispiel das Buch von Ryan Holiday, was ich jetzt mehrmals erwähnt habe und wir freuen uns wie immer über Feedback und über Abos und über Bewertung und hören uns am nächsten Mittwoch wieder, wa?
Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.